O-Ton. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im letzten Phon-O-Ton haben wir uns mit den Grundlagen der totalen Kehlkopfentfernung, der totalen Laryngektomie beschäftigt. Heute darf ich in unserer kleinen Reihe nun einen Patienten begrüßen, bei dem schon vor vielen Jahren die Entfernung seines Kehlkopfes erfolgen musste. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Vor der Entfernung des Kehlkopfes, der sogenannten Laryngektomie, haben Sie nicht nur ärztliche Aufklärungsgespräche, sondern auch logopädische Aufklärungen sowie Kontakt zum Kehlkopflosenverein gehabt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit vor der großen Operation?
Angst vor der Zukunft, wie es wird, wo das alles endet, wie weit meine Einschränkungen gehen, weil die Lebensqualität leidet ja darunter. Arbeit, Wohnung und alles sowas, wie das alles so später dann funktioniert.
Gibt es, wenn Sie jetzt auf diese lange Zeit, es ist jetzt 6 Jahre her, wenn Sie auf diese lange Zeit zurückblicken, gibt es dort Themen, die Sie vor der Operation gerne vertieft hätten, wo Sie mehr Informationen gehabt hätten?
Ja, das sind viele Themen. Finanziell, wohnungsmäßig, weil ich ja alleine bin. Ich muss für mich alleine sorgen, 12 Stunden Arbeit und so. Wie das alles nach der Operation wird, Reha-mäßig. Finanziell wieder abgesichert bist, wer macht meine ganzen Behördengänge? Mein Ziel war immer, auch wenn ich nicht reden kann, ich mache die Behördengänge, bevor ich operiert werde, weil das war für mich sehr wichtig, dass ich das alles im Vorfeld kläre und nicht erst im Nachhinein, wenn ich nicht mehr reden kann.
Also Sie sind vor der OP davon ausgegangen, dass Sie hinterher nicht mehr sprechen können?
Ja.
Wie war es dann nach der Entfernung des Kehlkopfes, als Sie bei uns auf der Intensivstation aufgewacht sind? Viele Schläuche drumherum, eine Kanüle, viele Maschinen, viele Menschen. Wie ging es Ihnen da?
Erstmal überlegt, was mit mir passiert ist. Und dann war der erste Blick im Spiegel, wie ich aussehe. Das war für mich eine Katastrophe. Wie das denn, wie lange der Zeitraum? Ich bin von klein auf ein nervöser Mensch. Ich habe keine Zeit zum Geduld und keine Geduld. Es muss heute bis morgen, muss sofort alles wieder gehen. Und das ist für mich immer so das Problem.
Das ist ja ein großes Thema bei der gesamten Therapie, Geduld haben. Hatten Sie Geduld? Hat es sich ausgezahlt?
Im Endeffekt ja, aber ich habe eine gute Logopädin gehabt, die mir immer wieder gesagt hat, langsam, dann geht's auch.
Kleine Schritte. Ja. Bei Ihnen wurde ja im Rahmen der Entfernung des Kehlkopfes ein sogenanntes Stimmschandventil eingesetzt, um damit eine Ersatzstimme produzieren zu können. Sie haben es schon angesprochen, damit muss man erstmal lernen, wieder zu sprechen.
Ja.
Wie fühlt sich das an? Wie können wir uns das vorstellen?
Als wenn jemand eine Dreiviertelstunde auf dem Fußballplatz geblägt hat und anschließend heiser ist.
Da sprechen Sie direkt die Therapie an. Und wie fühlt es sich von der Stimme her an im Vergleich zu früher
komisch,
mit dem Kehlkopf?
Komisch.
Ist es ein Bestandteil von Ihnen inzwischen?
Ja. Weil es ja anders nicht geht. Wir haben bei uns im Haus kleine Kinder. Die kenne ich von der Geburt her. Es war für die auch eine Umstellung, weil sie jetzt manchmal dreimal nachfragen, was ich gesagt habe. Weil vom Sprechen her, die Geschwindigkeit hat sie bei mir nicht geändert.
Nein.
Aber die Ausdrucksweise, die Kinder fragen dann immer dreimal, was hast du gesagt, weil sie das nicht verstehen, weil das so heiser klingt.
Ja. Was erleben Sie für Reaktionen von Ihren Mitmenschen?
Mein Umfeld, wo ich wohne seit 20 Jahren, die haben alle, sagen wir, wie soll man sagen, Respekt davor, dass ich das so weit geschafft habe und dann vor allen Dingen alleine. Ich kriege von jeder Seite, wo ich hingehe, kriege ich Hilfe angeboten. Also wenn irgendwas ist, kann ich hinkommen und dann wird mir geholfen. Also.
Das ist sicherlich ein wichtiger Bestandteil, warum Sie, auch ohne Geduld, wenn ich das sagen darf, bis hierhin so gut gekommen sind.
Ja.
Sie haben ja nicht nur das Stimmschandventil und produzieren hier mit Ihrer Ausatemluft, die durch das Ventil umgelenkt wird, hinten in den Rachen. Dort können dann dadurch Schwingungen entstehen. Dieses Stimmschandventil haben Sie, aber Sie haben auch noch eine zweite Möglichkeit. Sie haben gelernt, mit der Speiseröhrenstimme zu sprechen.
Ja.
Können Sie uns das einmal vorführen?
Dazu schalte ich das Ventil aus und spreche jetzt über die Speiseröhre.
Und das funktioniert auch, oder?
Mit viel Training. Man muss lernen, die Luft zirkulieren zu lassen.
Ja. Der große Unterschied jetzt ist, dass wir vorher das Lungenvolumen hatten mit 3 bis 5 Litern, was Sie nutzen konnten.
Ja.
Und jetzt drücken Sie aktiv, drücken oder ziehen, je nachdem, welche Technik man verwendet, aktiv Luft in die Speiseröhre. Das sind etwa 150 Milliliter Luft. Also da ist ein großer Unterschied. Deswegen braucht es eine andere Sprechtechnik und auch ein bisschen eine andere Melodie. Aber Sie haben das für sich perfektioniert, oder?
Ja. Ich habe für mich zu Hause jeden Tag die Zeitung genommen und versucht zu lesen. Erst ein Wort, dann 2 Wörter und dann versucht, ganze Sätze zu lesen. Und ganz zum Anfang habe ich versucht zu zählen von 1 bis 10, damit ich das Gefühl kriege, wie weit reicht meine Luft.
Haben Sie dann jetzt das Gefühl, das Maximum erreicht zu haben mit Ihrer Speiseröhrenstimme oder geht es noch besser?
Es geht noch besser.
Was braucht es, damit es noch besser geht?
Mehr Training. Also, ich weiß nicht. Wenn ich in der Reha bin, beim Logopäden, die sagen immer, das, was ich jetzt sprechen kann, ist sehr gut. Ich bin aber der Mensch, es geht noch besser.
Wir können gerne wieder auf das Stimmstandventil zurückschalten.
Ja.
Jawohl, jetzt wurde eine kleine Klappe umgelegt an der Trachealkanüle, beziehungsweise Sie tragen ja eine Epithese, also eine speziell angepasste Trachealkanüle. Wir kennen uns jetzt nun schon lange. Auch sehr intensiv, deswegen darf ich mit einem Zwinkern die nächste Frage stellen. Denn Sie haben durch die Kehlkopfentfernung den Kehlkopf verloren,
ja,
die Kehlkopffunktion und die Stimme verloren. Und jetzt aber doch eigentlich eine zweite Stimme dazu bekommen. Also Sie haben 2 Stimmen. Hat das für Sie einen besonderen Wert? Sind Sie da stolz drauf?
Ja, weil für mich das oberste Ziel ist, wenn ich zu den Behörden gehe und ich kann nicht mich verständlich machen, es ist wie, als wenn sie gegen die Wand reden. Ich muss reden, ist egal wie.
Ja.
Und das war für mich eine Motivation, auch durch den Logopäden, dass die mir gesagt haben, lernen Sie die Hochdeutschsprache, weil 2 Stimmen ist besser wie 1.
Absolut. Und da haben Sie, da können Sie etwas, was nicht viele Leute und selbst nur wenige Leute mit Kehlkopf können.
Ja.
Welche Stimme mögen Sie lieber?
Die ich jetzt spreche, mit Ventil.
Warum?
Die ist kräftiger und ich brauche weniger Luft zum Sprechen.
Ist weniger anstrengend, oder?
Ich kann mir die Luft, die ich brauche zum Sprechen, mehr einteilen.
Ja. Welchen Vorteil hat es, 2 Stimmen zu haben?
Wenn ich mal sollte stationär sein oder eine geblockte Kanüle habe, kann ich immer noch mit der Hochdeutschsprache sprechen. Das ist der Vorteil.
Ja, also wenn wir auch hier uns zur Nachsorge treffen und wir am Stimmstandventil etwas verändern, es wechseln, Sie sind nicht mundtot zu kriegen. Also wenn man alles abbaut, Sie quatschen weiter. Ist keine Chance.
Ne, sehen die das? Sonst würde ich das mal rausziehen.
Nein, das ist eine reine Radioaufnahme.
Schade, sonst würde ich denen das mal zeigen, dass das auch mit diesem Ventil raus und es geht.
Ja, das stimmt.
Weil viele verstehen das nicht. Wieso geht das?
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Manchmal ist es notwendig, auch nach dieser langen Zeit mal stationär zu sein.
Ja.
Zum Teil auch für Routineuntersuchungen. Natürlich gibt es auch mal Schwierigkeiten mit dem Ventil, dass man zum Beispiel die Verbindung zwischen der Luft und der Speiseröhre etwas schrumpfen lassen muss. Das sind alles Gründe, warum man stationär kommen kann, auch wenn sonst alles sehr gut verlaufen ist.
Ja.
Wir hatten da mal eine Zeit, wo sich die Luftröhre verändert hat und enger geworden ist. Und dann hatten wir keine andere Wahl, als auf der einen Seite chirurgisch vorzugehen und auf der anderen Seite das zu stabilisieren, auch Zeit zu gewinnen mit einer geblockten Kanüle, also einer Trachealkanüle, die am unteren Ende einen kleinen Luftballon hat, der sich aufblasen lässt, um die Luftröhre zu schienen bzw. um die Atemwege auch zu schützen. Wenn ich mich zurückerinnere, das war eine harte Zeit für Sie, oder?
Ja. Ja.
Aber Sie haben immer an sich geglaubt und haben dadurch auch diese stimmlichen Fähigkeiten wieder zurückerlangt. Gab es damals eine Phase, wo Sie gezweifelt haben?
Ja. Ich habe sogar heute noch manchmal so gewisse Momente, wo ich sage, eigentlich, für was machst du das? Wenn ich bei mir so im Umfeld reingucke, war es zur letzten Zeit nicht bloß Corona, sondern altersbedingt viele Beerdigungen. Ich denke mir, irgendwann liegt es sowieso in der Kiste, also zu was machst du das eigentlich? Jetzt habe ich aber ein Enkelkind, was 4 Jahre ist, was ja jeden zweiten Tag mit mir skypt und zeigt, wie sie alles kann und so. Ne? Zeigt wieder, na gut, bist ja dafür da. Ne? Aber manchmal habe ich so Zweifel daran.
Aber Sie haben Lebensqualität, oder?
Ja, sicherlich, die mache ich mir selber.
Ja, also so wie ich Sie erlebe, Sie sind überall unterwegs. Sie basteln überall, Sie werkeln. Das, keine Aufgabe ist zu schwer für Sie. Und ich glaube auch sonst vom Essen und Kochen her, wo Sie ja auch einen Faible für haben, das sind alles Dinge, die sehr lebenswert sind.
Ja, aber zum Essen muss ich sagen, durch die Bestrahlung und durch die Chemo haben sich meine Essensqualitäten sehr eingeschränkt.
Was hat sich verändert?
Sehr eintönig. Ich muss sehr weich kochen, ohne Geschmackszusatz, also Pfeffer, Salz und sowas. Das geht bei mir gar nicht mehr,
ja.
Weil das dann wie Feuer brennt, so, ne? Weil die Nerven ja verbrannt sind durch die Bestrahlung. Ansonsten ist eigentlich mein Hauptgericht Kartoffelbrei und Soße und Stücke Fleisch, aber ohne Kruste, so, aber ja. So blankes Fleisch.
Ja. Ist das erträglich für Sie?
Gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so.
Okay. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht zum Anfang unseres Gespräches, da haben Sie erzählt, dass Ihre größten Gedanken vor der Operation, vor der großen Operation waren, was passiert mit meiner Stimme? Kann ich wieder sprechen?
Ja.
Das Problem haben wir jetzt ja gar nicht. Wir haben jetzt sogar 2 Stimmen statt früher eine. Aber das Essen und Trinken, das hat sich verändert. Haben Sie das erwartet damals?
Nein, so rapide nicht. Ich habe damals, wie ich operiert wurde, über 20 Kilo abgenommen, schlagartig, ja. Innerhalb von 4 Wochen.
Ist das etwas, wo Sie darauf vorbereitet waren?
Nein, gar nicht.
Also das ist durchaus ein Punkt, den man mit aufnehmen sollte, um hier mehr ja. über Ernährung zu sprechen.
Ja, ja. Und vor allen Dingen anschließend, wie ernähre ich mich weiter?
Ja.
Weil ich habe ja zum Anfang, wie ich denn hier entlassen wurde, massive Gewichtsprobleme gehabt. Jetzt hat sich es eigenermaßen eingespielt und ich habe auch im Hinterkopf, es ändert sich nicht mehr, also ja. Ich nehme nicht mehr zu.
Ja. Aber es ist eine Kombination aus der Kost, aus der weichen, breiigen Kost, ja. So wie Sie es gerade geschildert haben, aber Sie nehmen auch zusätzlich noch hochkalorische Trinknahrung zu sich,
ja.
Um das Niveau halten zu können.
Ja. Ja.
Gibt es in dem Bereich etwas, was Sie sich wünschen würden oder können Sie von sich aus sagen, mit all dem, was passiert ist, was an Behandlung sein musste, kann ich mich glücklich schätzen, dass ich dort stehe, wo ich jetzt bin?
Ja, kann ich machen, ja. Im Endeffekt bleibt mir ja nichts anderes drüber. Ich muss es so nehmen, wie es ist. Und ich muss aus der Situation das Beste machen.
Ja. Ruhen Sie da in sich? Oder sind Sie ungeduldig und weitergetrieben auf der Suche, es muss doch noch besser gehen? Es muss doch einen Weg geben, dass ich besser schlucken kann.
Ich bin zu Hause für mich alleine am Probieren, ob es auch besser geht. Und wenn ich merke, ich kriege es nicht runter, dann lasse ich es sein. Ja.
Ich glaube, das ist Ihr Geheimnis, oder?
Ja.
Sie probieren aus
ja. Und
erst dann entscheiden Sie, ob ein Weg gangbar ist oder nicht und ob Sie da Ruhe reinkriegen oder nicht. Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was die Stimme betrifft. Stimmgebung durch das Stimmschandventil
ja.
Und Stimmgebung durch die Speiseröhrenstimme. Gibt es ein Geheimnis der Gespeiseröhrenstimme?
Eigentlich nicht. Wie sagte mal ein berühmter Logopäde, entweder man kann es oder man kann es nicht.
Ja, aber Übung,
Übung macht
bringt
den Meister.
Einen dahin. Ich glaube, Sie haben auch Talent dafür.
Ich rate auch jeden anderen Patienten, der das Gleiche hat wie ich, lernt diese Ruckdurchsprache. Ich habe jetzt einen Bekannten, mit dem ich schon viele Jahre zusammen bin. Der hatte jetzt das Problem, dass er mal musste wieder rein und nicht reden konnte. Und was habe ich ihm vorher gesagt? Lerne du mit mir den Ruckdus.
Wasser auf meine Mühlen, das sage ich auch immer.
Ja.
Zuletzt.
Und also es ist keine weggeschmissene Zeit, weil ich sage mir mal, ich bin jetzt Rentner, ich habe Zeit, also kann ich es auch lernen.
Ja, völlig richtig, völlig richtig. Gibt es etwas, was Sie betroffenen Patienten, die ganz am Anfang stehen, die noch vor der Operation stehen, gibt es etwas, was Sie denen mit auf den Weg geben können?
Nicht verzweifeln. Versuchen, das Beste draus zu machen. Und wenn man das alles so hinter sich hat, nicht verstecken, sondern rausgehen und sich beschäftigen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie zu Hause auf der Couch zu sitzen.
Ich habe Sie immer so erlebt, dass Sie weiterdenken und dann dadurch auch weiterkommen. Prima, vielen lieben Dank.
Das war Phon O-Ton, ein Podcast des IZSS der Universitäts-HNO-Klinik Würzburg. Idee und Produktion Fabian Kraus. Würzburg 2021.